Wir haben nachher einige Dinge vorbereitet zu dem Psalm 23 und ich möchte Ihnen, ehe wir dann noch ein Lied singen, erst noch einmal ganz vorlesen. Das, was die Einzelnen nachher sagen, haben sie weitgehend selbst sich überlegt, auch selbst formuliert. Das bedeutet nicht, dass es innerhalb aller 40 Leute einer Gruppe immer in der Aussage völlig übereinstimmt, vielleicht, aber es ist sicher gut, darüber nachzudenken. Ich lese einmal diesen Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Dann werden jetzt die einzelnen Gruppen vorkommen und etwas über diesen Psalm 23 sagen, wobei das nicht immer nur Aussagen über diesen Psalm sind, sondern auch Parallelen dazu. Wir werden nach der dritten Gruppe ein Lied singen. Also die vierte Gruppe war es, vorher singen wir noch ein Lied. Ich bitte euch, dass ihr langsam sprecht. Wenn man aufgeregt ist, redet man immer ganz schnell. Dass ihr ganz bewusst langsam sprecht, sodass man das versteht.
Ich möchte Ihnen gerne unsere Gruppe vorstellen. Wir sind der Stefan Repp, der Oliver Heibach, der Klaus Neuhaus, der Wolfgang Petzold, der Heiko Krohmann, der Frank Hattermann und ich bin der Matthias Gerhold. Wir haben uns mit dem Psalm 23, Vers 1, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, beschäftigt. Und der Frank und ich, wir haben dazu zwei Fragen ausgearbeitet und die Frage, die der Frank bearbeitet hat, die lautet, die Bibel vergleicht oftmals Menschen mit Schafen, warum? Und ich habe die Frage bearbeitet, wozu brauchen Schafe eine Führung? Schafe brauchen eine Führung, damit sie sich nicht verirren. Gott bewahrt uns vor Orientierungslosigkeit und einer Irreführung durch den Teufel. Der Hirte, der möchte seine Schafen vor allen Feinden schützen und Gott schützt uns vor dem Bösen oder sonstigen Einflüssen. Und der Hirte, der möchte auch seine Schafe durch möglichst ebenes Gelände führen. Und wenn wir Jesus aufnehmen, nimmt er uns unsere Sorgen, Ängste und Nöte und ebnet uns praktisch den Weg. Und wer führt die Schafe und wer trägt die Verantwortung für sie? Das ist der Hirte, also Gott, und wir sind seine Kinder.
Vergleicht man Gott und uns Menschen mit einem Hirten und seinen Schafen, so stellt man fest, dass Gott und der Hirte ebenso vergleichbar sind wie wir Menschen mit den Schafen. Gott und der Hirte erledigen ungefähr die gleichen Aufgaben, zum Beispiel Führung und Schutz. Vergleicht man uns Menschen mit den Schafen, so stellt man fest, dass wir Menschen von Gott genauso geführt, mit Nahrung versorgt und geschützt werden wie die Schafe von ihrem Hirten.
Es gibt allerdings noch andere Hirten wie Moon, Bhagwan, Vorbilder, Ideale oder Horoskope. Wofür brauche ich diese Hirten, wenn der Herr doch mein Hirte ist? Habe ich etwa meinen Hirten noch nicht gefunden? Dann wäre es gut, wenn ich anfangen würde, ihn zu suchen. Denn mit einem falschen Hirten kann ich auf Dauer nicht gut leben.
Dann der Stefan und ich haben uns mit der zweiten Zeile dieses Vers beschäftigt. Die heißt, mir wird nichts mangeln. Darauf haben wir uns gefragt, was es überhaupt für Mängel in solch einem Wohlstandsland wie Deutschland gibt. Einer dieser Mängel ist zum Beispiel Arbeitslosigkeit, denn es gibt schon über 2 Millionen Arbeitslose in Deutschland. Es gibt aber auch geistliche, seelische Mängel, Mängel an Gesprächen und Vergebung. Es gibt aber auch einen Mangel an Liebe, denn schon fast jedes vierte Ehepaar in Deutschland ist geschieden. Die Auswirkungen dieser Mängel sind meistens sehr schwerwiegend, wie zum Beispiel Alkohol und Drogen, die bei Überdosis sogar zum Tod führen können.
Wenn jemand Jesus aufgenommen hat, dann ist er fröhlicher und ausgeglichener, denn so ist ihm die Schuld aller Mängel vergeben. Und er hat dann auch ein Lebensziel, was die Nichtchristen ja so nicht haben, nämlich mit Jesus im Herz für Gott zu leben. In Lukas 19, 1-10 steht, dass Jesus den Guten wie den schlechten Menschen vergibt. Wir müssen ihn nur darum bitten oder ihn annehmen wollen. Denn des Menschensohnes gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Jesus hilft uns aus allen Mängeln heraus.
Ich habe zwei Beispiele von biblischen Führern, die mit Schafen zu tun hatten. Das erste Beispiel, Mose. Als Mose berufen wurde, hütete er Schafe auf dem Berg Gottes, dem Horeb. Er sollte später die Kinder Israels aus Ägypten führen, weil diese vom Pharao unterdrückt wurden. Gott wählte Moses, weil dieser genauso gut auf diese Leute aufpassen würde, wie auf die Schafe, die er hütete. Das zweite Beispiel, Salomo wählte, nee, jetzt habe ich mich verheddert. Salbte. Samuel salbte gerade den Sohn Isais zum König, der die Schafe hütete, nämlich David. David würde nämlich auf sein Volk genauso gut aufpassen wie auf die Schafe, die er hütete. Also David erzählt, als er die Schafe hütete, kam ein Löwe und trug ein Schaf weg von der Herde. Da lief er ihm nach und er rettete das Schaf aus seinem Maul. Als er aber auf ihn losging, ergriff er den Löwen beim Bart und schlug ihn tot. Genauso kämpft Jesus für uns. Dies war für David eine Vorbereitung auf den Kampf mit Goliath.
Wir gehen also ohne Gott in die Irre. Gott führt uns aber wie ein Hirte seine Schafe zurück, wie es in Lukas 15 steht. Er lässt keines aus und lässt keinem Schaf stehen. Keiner ist zu klein oder zu groß für Gott. Wie können wir uns aber der Führung Gottes anvertrauen? Indem wir zu Jesus beten: Herr, ich möchte dich bitten, dass du mir meine Sünden verzeihst und ich möchte, dass du mich führst.
Ich möchte unsere Gruppe vorstellen. Sie besteht aus Tanja, Patricia, Thorsten, Josef, Wolfgang und ich. Ich heiße Marco Rook. Wir sprechen über den Psalm 23, Vers 2.
Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Der Schäfer ist dafür da, um auf die Schafe aufzupassen, damit sie keine giftigen Pflanzen fressen. Der Schäfer passt auch auf, dass die Schafe nicht auf eine fremde Wiese gehen, wenn der Schäfer nicht die Erlaubnis hat. Wenn er die Erlaubnis hat, schaut er sich vorher die Wiese an und sucht nach giftigen Pflanzen. Der Schäfer sorgt dafür, dass die Schafe immer genug zu fressen und zu trinken haben. Und er sorgt noch dafür, dass die Schafe in der Nacht zusammenbleiben, damit nichts passiert.
Das Wasser ist ein Bild für das Wort Gottes. Wie für die Schafe das Wasser, so ist für uns das Wort Gottes die Bibel. Manche Leute nehmen sich jeden Morgen Zeit, um in der Bibel zu lesen. Diese Zeit nennt man stille Zeit. Wenn man in der stillen Zeit lesen will, sollte man folgende Fragen beantworten. Erstens, was steht dort? Zweitens, wofür kann ich bitten? Drittens, wofür kann ich danken? Viertens, wo muss ich mich ändern? Fünftens, was kann ich tun? Wenn man in der Bibel liest, sollte man das Fünf-Punkte-System anwenden. Erstens, beten, man bittet Jesus um Verständnis. Zweitens, Bibelstelle lesen, die im Bibelleseplan angegeben ist. Drittens, nachdenken, man denkt darüber nach, was Gott einem dadurch sagen will. Viertens, beten, Jesus danken für andere. Fünftens, handeln. Warum lesen Leute in der Bibel? Sie versprechen sich davon die Quelle des Lebens. Sie brauchen es als Nahrung. Ohne Bibel fehlt ihnen etwas.
Ich spreche über einen Vers des Neuen Testaments zum Thema Wasser. Jesus sagt: Wenn jemand durstet, der komme zu mir und trinke. Ich kann nur richtig an Gott glauben, wenn ich Jesus bitte, in mein Leben zu kommen. So ist es auch, wenn man trinkt. Ich weiß nicht, wie es schmeckt, ehe ich es nicht probiert habe. Wenn ich an Jesus glauben will, muss ich ihn in meinem inneren Herzen aufnehmen und probieren, wie es mir innerlich schmeckt.
Ich spreche über Johannes 4 im Neuen Testament. Als Jesus Samarien durchreiste, traf er an einem Brunnen eine Samariterin, die Wasser schöpfte. Jesus sagte zu ihr: Gib mir zu trinken. Da sprach die Samariterin: Wie bittest du von mir zu trinken, der du ein Jude bist? Jesus antwortete ihr: Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird ewiglich nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihn ein Brunnen des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Da sagte die Samariterin: Herr, gib mir solches Wasser, auf das mich nicht mehr dürste und ich nicht mehr herkommen müsste zu schöpfen. Und sie sollte ihren Mann holen, doch sie sagte, sie hätte keinen. Da sagte Jesus: Recht hast du gesagt, 5 Männer hast du gehabt und den du nun hast, der ist auch nicht dein Mann. Ich glaube, das Thema 5 Männer ist auch heute noch aktuell. Für viele sind Frauen oder Männer die Quelle ihres Lebens. An dieser Quelle der Partnerschaft versuchen viele ihren Lebensdurst zu stillen. Aber das Leben mit Jesus ist auf Dauer eher befriedigend. Für Christen ist die Lebensquelle Gott.
Ich möchte über Quellen reden, durch die Menschen ihren Lebensdurst stillen wollen. Eine Quelle davon ist Drogen. Es gibt viele Leute, die Drogen nehmen und glauben, dadurch ihrem Problem ausweichen zu können. Doch wenn die Droge nicht mehr wirkt, kehren sie in den Alltag zurück und werden merken, dass dies keine gute Quelle war. Eine andere Quelle ist Sport. Sport ist eine gute Quelle, wenn man an Gott glaubt. Doch es gibt Leute, die Sport machen und laufen dadurch an Gott vorbei. Im Alter, wenn sie keinen Sport mehr treiben können, werden sie merken, dass dies auch keine gute Quelle ist.
Ich möchte ebenfalls über andere Quellen sprechen, durch die Leute ihren Lebensdurst stillen wollen. Eine davon ist der Besitz. Viele Menschen schaffen sich durch Besitz einen Ersatz für den Glauben an Jesus. Sie sind zufrieden mit ihrem Leben und denken dabei nicht daran, dass es auch noch Höheres gibt als den Besitz. Durch Besitz kann es aber auch passieren, dass Menschen nur noch an sich selbst denken und erst wenn sie selber in Not geraten, merken, dass es auch noch Mitmenschen gibt. Man braucht seine Mitmenschen, um mit ihnen zu reden. Mit Geld alleine kann man nicht reden. Eine andere Quelle wäre die Unterhaltung. Man kann sich gut und weniger gut unterhalten. Zu viele Leute verfallen Elektronikspielen. Eine Wirkung dieser Spiele ist, dass Menschen nicht mehr über sich selbst nachdenken und zu Massenmenschen werden. Sie wissen nicht, wie schön ihr Leben ohne diese Spiele sein könnten, weil sie mehr Gelegenheit hätten, miteinander oder auch mit Gott zu sprechen.
Unsere Gruppe besteht aus Anja, Pia, Nicole, Katja, Anke und ich heiße Annette. Wir haben uns mit Vers 3 beschäftigt. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Jesus sagt, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Diese Erquickung, die wir durch die Bibel erhalten, bezieht sich hauptsächlich auf unser inneres Leben, unserem Seelenleben, wie dies auch im Psalm 23 deutlich wird. Die Menschen, die ohne Jesus leben, suchen auch diese Erquickung, indem sie sich in alle möglichen Vergnügen stürzen und dort ihr Glück suchen. Diese Erquickung werden sie vielleicht per Moment verspüren. Jesus' Maßstab hingegen aber ist die Ewigkeit.
Ich spreche darüber, dass Gott unsere Seele erquickt. Als Gott den Menschen schuf, gab er ihm die Seele, damit er leben konnte. Die Seele ist die Einheit von Wille, Gefühl und Verstand. Sie gibt uns Selbstbewusstsein und Temperament.
Wie führt uns Gott? Gott führt uns durch Worte der Bibel, durch Christen und durch Geschichten, die in der Kirche oder in anderen kirchlichen Veranstaltungen gepredigt werden. Manchmal spricht Gott uns durch andere Christen an. An uns liegt es jetzt, ob wir Gott hören oder überhören wollen. Gott überlässt jedem Einzelnen die Entscheidung, er zwingt keinen.
Katja hat etwas über die Führung Gottes gesagt und hier heißt es, er führt uns auf rechter Straße um seines Namens willen. Ich werde etwas über die Bedeutung seines Namens sagen. Bevor Jesus geboren wurde, war sein Name schon von Gott festgelegt worden. Er sollte sein Volk vor der Sünde retten, deshalb erhielt er den Namen Jesus. Jesus bedeutet der Erretter. Ein Name sagt oft etwas über seinen Besitzer aus. Jesus starb für uns am Kreuz und rettete dadurch unsere Seelen, sofern wir an ihn glauben.
Ich bringe ein Beispiel aus der Bibel, wie Gott zwei Menschen führt. Ein Finanzminister las etwas in der Bibel auf dem Weg durch die Wüste, doch er verstand es nicht. Gott schickte ihm einen Mann namens Philippus, der an einer Wüstenstraße stand. Der Finanzminister bat den Mann aufzusteigen und ihm eine Bibelstelle zu erklären. In der Stelle ging es um ein Schaf, das Jesus darstellen sollte. Als der Philippus ihm die Stelle erklärte, kam der Finanzminister zum Glauben und ließ sich von Philippus taufen.
Ein Beispiel für die heutige Zeit, wie Gott führt, ist Corrie ten Boom. Corrie ten Boom, eine holländische Christin, war wegen Unterstützung der Juden im KZ gefangen. Doch auch dort spürte Corrie Gottes Nähe und Liebe. Sie vertraute jeden Tag aufs Neue auf ihren Herrn. So gelang es ihr und ihrer Schwester Betsy, trotz starker Kontrollen eine Bibel in das KZ einzuschmuggeln. Nun konnten die gefangenen Frauen jeden Tag in der Bibel lesen. Dies war eine sehr gefährliche Angelegenheit, denn wenn sie erwischt worden wären, hätten ihnen harte Strafen gedroht. Eines Tages wurden Corrie und ihre Mitgefangenen in eine neue Baracke verfrachtet. Dort wimmelte es von Flöhen und alle waren entsetzt, außer Betsy, Corries Schwester. Diese meinte, Gott habe die Flöhe erschaffen und er hat es bestimmt nicht ohne Grund getan. Auch steht in der Bibel, seid dankbar in allen Dingen. Corrie verstand zwar nicht so genau, was ihre Schwester Betsy meinte, doch sie dankte Gott für die Flöhe. Später erfuhren sie auch, warum Gott ausgerechnet sie in diese Baracke geschickt hatte. Sie konnten zu allen Tageszeiten in der Bibel lesen und wurden niemals durch Wächterinnen gestört, da diese Angst hatten, wenn sie in die Baracke kämen, dass sie auch Flöhe bekommen würden.
Wir sind Hagen, Sabine, Birgit, Ina, Tanja, Christian und ich bin der Konrad. Wir befassen uns mit Vers 4 vom Psalm 23 und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Ich habe mir überlegt, was tiefe Täler sein könnten. Erstens die Arbeitslosigkeit. Wenn ein Mensch plötzlich seine Arbeit verliert, so wirkt sich dieser sein Selbstvertrauen aus. Er muss seinen Lebensstandard senken. Wenn er dies jedoch nicht kann, so gerät er leicht in falsche Kreise. Er braucht Hilfe von anderen, die ihn geistig wieder aufbauen. Zweitens die Trennung von Eltern. Wenn sich die Eltern eines Kindes trennen, so hat das Kind am meisten darunter zu leiden. Dies wirkt sich möglicherweise auf die Verhaltensweise des Kindes aus. Es fällt nun vielleicht öfters negativ auf. Das Kind braucht zwei feste Bezugspersonen, die ihm Liebe und Geborgenheit schenken.
Falscher Trost auf diese Probleme wäre Alkoholismus, Drogen oder falsche Freunde. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, aus einem tiefen Tal wieder herauszukommen. Erstens, Bekannte können für einen beten, damit der Betroffene Jesus Christus kennenlernt. Durch ihn kann er dann sein Selbstvertrauen stärken und neue Hoffnung haben. Zweitens, wenn der Betroffene Christ ist, weiß er, dass Jesus Christus immer für ihn da ist und ihm hilft. Drittens, Leute, die ihn nicht direkt kennen, nur vom Sehen her, aber wissen, wie es um ihn steht, können ihn zu einem christlichen Kreis einladen. Dort kann er Jesus Christus kennenlernen und neuen Mut schöpfen.
Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, heißt es im Psalm 23, Vers 4. In der Bibel kam das erste Mal Furcht und Angst bei Adam und Eva vor. Als Adam und Eva von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen aßen, wurde ihnen gewahr, dass sie nackt waren. Sie versteckten sich aus Furcht und Angst vor dem Herrn. In 1. Mose 3, Vers 10 steht, und Adam sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Nicht nur Adam und Eva hatten Angst, alle Menschen auf der Welt haben Angst und fürchten sich. Manche haben Angst vor dem Weltuntergang, Angst vor Krieg, Angst vor dem Leben, Angst vor der Wahrheit und so weiter. Wir Christen brauchen uns in Schwierigkeiten, warum haben wir Angst? Angst folgt aus fehlender Geborgenheit, Angst entsteht, wo ein Mensch sich nicht mehr angenommen weiß und Angst ist die Folge einer zerbrochenen Beziehung zu Gott. Wir Christen brauchen uns in Schwierigkeiten nicht fürchten, denn wir sind bei Gott geborgen. Wir können, wenn wir Angst haben, auf Gott vertrauen. Wir können uns mit unserer Angst und Furcht an Gott wenden und mit ihm darüber sprechen. Er gibt uns Mut und Kraft, die Angst zu überwinden. In 1. Johannes 4, Vers 18 steht, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht muss vor der Strafe zittern. Wir Christen bekommen Mut, uns auch in notvollen Situationen zu freuen. Denn wir wissen, dass wir bei Gott geborgen sind.
Dein Stecken und Stab trösten mich, bezogen auf die Schafherde und ihren Hirten. Der Hirte hat zwei Symbole, die ihm beim Hüten der Schafe helfen. Erstens, der Stecken. Er hilft den Schafen aus Notsituationen heraus und führt sie durch krisenreiche Zeiten hindurch. Und zweitens, der Stab. Er dient zur Abwehr gegen Feinde wie Wölfe, Füchse, Diebe und so weiter.
Wir können uns Menschen als Schafherde bezeichnen und der Hirte ist unser Herr. Bei Schulproblemen, Arbeitslosigkeit, Problemen mit den Eltern oder zerbrochenen Freundschaften können wir uns an den Herrn wenden, der sich zum Beispiel durch eine Freundin einsetzt. Der Herr wird uns meistens dadurch Mitteilungen machen und uns auf rechten Weg zu unserem Ziel führen. Er ist empfänglich für unsere Probleme.
Ein Beispiel aus der Bibel, wie Gott einen Gläubigen bewahrt. Daniel ist ein gefangener Jude und ein oberer Beamter in der Stadt Babel. Er übertrifft alle Fürsten und Statthalter, denn es ist ein überragender Geist in ihm. Die Fürsten veranlassen, dass der König ein Gebot erlässt, dass der in 30 Tagen nicht zu ihm, sondern zu einem Gott oder Menschen betet, den Löwen vorgeworfen wird. Das geschieht aus Neid auf Daniel. Ein paar Tage später beobachten die Fürsten, wie Daniel in die Richtung nach Jerusalem dreimal täglich betet. Sie werfen ihn den Löwen vor. Am nächsten Tag wird er unversehrt aus der Grube geholt, denn er hat auf Gott vertraut.
Ich erzähle eine Geschichte von heute, die sich im finsteren Tal abspielt. In Hamburg auf dem Platz in Wilhelmsburg stehen die Wohnwagen großer Zigeunerfamilien. Bei ihnen geht es immer lebhaft zu, bis auf diese Nacht. Es ist die Nacht, in der das Fotografische Institut eine Sturmflut meldet. Die Familien müssen aus ihren Wohnwagen heraus. Sie flüchten in eine Schule, aber auch dort steigt das Wasser immer mehr. Plötzlich schreit eine Frau, dass sie doch beten sollen zu unserem Herrn Jesus Christus. Sie denken alle an die Lieder der Kinder, die sie von einer Missionarin her kennen. Auch sie kennen sie fast alle auswendig. So fangen sie an, Gott anzurufen. Sie beten und flehen Gott um Hilfe. Und tatsächlich, er hat die Zigeuner hört. Es kommen Männer mit einem Motorboot, die den Zigeunern helfen. Von dieser Nacht an leben die Zigeuner mit Gott zusammen.
Das ist der Michael, das ist der Axel, das ist der Michael, das ist der Volker, das ist der Frank und das ist der Martin und ich bin der Erik.
Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.
Der Tisch ist das Bild für Frieden und für Freundschaft untereinander. Was mir Jesus auftischt, Trost, Schutz, Liebe, wahre Freundschaft. Jesus zeigt uns den Weg zum Guten, er hält uns vom Bösen ab.
Was schenkt uns Gott ein? Sind es Getränke oder Geld? Nein, er schenkt uns seine Liebe ein und seine Barmherzigkeit. Aber wie spüren wir das? Er nimmt die Tat für uns, er hört unsere Gebete, vergibt uns unsere Sünden, obwohl wir ihn manchmal enttäuschen. Auch wenn wir ihn abweisen oder gar verfluchen, er wird uns nicht aufgeben, denn er hat uns lieb und will uns zu sich holen.
Es gibt viele Feinde in unserem Leben. Ich meine nicht die persönlichen Feinde eines jeden, sondern die, die uns täglich begegnen. Zum Beispiel bei vielen Menschen der Alkohol, der immer wieder neue Probleme bringt und der diese Menschen tief sinken lässt. Der hilft ihnen, indem er ihnen Mut gibt, damit aufzuhören und ihm zu vertrauen.
Es gibt auch noch viele andere Feinde in unserem Leben, zum Beispiel die Müdigkeit am Morgen, die vielen von uns schwer zu schaffen macht. Jesus bekämpft diesen Feind, indem er uns morgens ein Ziel gibt, die Müdigkeit zu überwinden und aufzustehen. Eines dieser Bekämpfungsmittel ist die stille Zeit, in der sich Christen morgens allein mit der Bibel und Jesus beschäftigen.
Er salbt mein Haupt mit Öl. Was verstehen wir eigentlich darunter? Nehmen wir ein Beispiel. Ein Schäfer mit seinen Schafen. In einer Nacht kommt ein Feind des Schafes, wie zum Beispiel der Wolf. Er versucht, eines der Schafe zu kriegen, doch es gelingt ihm nicht.
Du salbst mein Haupt mit Öl. Was bedeutet das für uns? Wenn wir Christen sind, sind wir auch Gesalbte. Das griechische Wort Christus bedeutet Gesalbter. Womit sind wir gesalbt? Mit dem Heiligen Geist, den wir gleichzeitig empfangen, wenn Jesus in unser Herz kommt.
Zuerst möchte ich Ihnen unsere Gruppe vorstellen. Die Gabi, Josephine, Annette, Manuela, Antje, Gabi und ich heiße Esther. Wir haben uns also über den letzten Vers des Psalms 23 Gedanken gemacht. Dieser lautet: Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Damit will dieser Vers also ausdrücken, dass wir während unseres ganzen Lebens die Gewissheit haben, dass wir über den Tod hinaus ewiges Leben haben. Wir haben also zu diesem Thema Hoffnung, hoffnungslos und Gewissheit ein Anspiel vorbereitet. In diesem Anspiel gibt es zwei Hauptpersonen. Das ist einmal der reiche Mann, der, wie in diesem Anspiel gut herauskommen wird, keine Hoffnung auf ewiges Leben hat. Und deshalb haben wir ihn Herrn Hoffnungslos genannt. Der zweite ist dann Lazarus und der hat ewiges Leben. Ich werde jetzt noch schnell die Spieler vorstellen. Herr Hoffnungslos, Gabi Mertens. Erster Bruder, Manuela. Zweiter Bruder, Gabi Braun. Dritter Bruder, Fine. Lazarus und Abraham ist die Annette. Lazarus und der Pfarrer ist die Annette und Abraham ist die Antje und der Sprecher bin ich.
Ich habe 500.000 Mark geerbt. Lasst uns feiern. Beim Feiern sind wir dabei.
Die Brüder ziehen sich zurück.
Dieser Geizhals, immer erbt er etwas und wir müssen zusehen, wo wir unser Geld herbekommen. Gemeinheit.
Hört mal her, ich habe eine gute Idee.
Die drei Brüder hecken einen gemeinen Plan aus. Inzwischen betet Lazarus, ein armer alter Mann auf der Straße.
Herr, bitte sei bei Herrn Hoffnungslos. Zeige ihm, dass er dich braucht. Mache ihm deutlich, dass Reichtum vergänglich ist, du aber das ewige Leben schenkst.
Noch in derselben Nacht stirbt Lazarus. Nun wenden wir uns der Feier bei Herrn Hoffnungslos zu.
Entschuldigt mich bitte, ich komme gleich wieder.
Jetzt ist eine gute Gelegenheit.
Jetzt ein Ende.
Dann jetzt sind wir reich.
So, lasst uns anstoßen.
Ist er auch wirklich tot?
Los, wir legen ihn ins Bett und morgen früh rufen wir den Fahrer.
Gesagt, getan. Am nächsten Tag erschien der Pfarrer. Sie legten den Termin für die Beerdigung fest und wählten den Grabsteinspruch aus.
Leider verstarb unser guter Freund Alois Hoffnungslos. Er ist zu unserem großen Bedauern ohne jegliche Hoffnung von uns gegangen.
Nun wenden wir uns dem Gespräch zwischen Abraham, der Lazarus geborgen in seinem Schoß hält, und Alois Hoffnungslos zu, der im Totenreich Qualen erleidet.
Vater Abraham, sende Lazarus, dass er seine Fingerspitze in Wasser taucht und mir die Zunge kühlt, denn ich leide Pein in diesen Flammen.
Denke daran, mein Sohn, dass du deinen Teil an Gutem schon auf Erden erlebt hast. Jetzt wird Lazarus hier getröstet und du wirst gepeinigt.
Und darüber hinaus ist zwischen uns und euch eine tiefe Kluft, damit niemand, der von euch herüber will, hierher kommen kann und niemand von uns zu euch.
So sende ihn in das Haus meines Vaters, denn ich habe noch 3 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen.
Sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören.
Nein, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen käme, so würden sie Buße tun.
Hören sie nicht auf Mose und die Propheten, so hören sie auch nicht auf jemand von den Toten, der auferstanden ist.
Zu diesem Thema sind noch einige von uns auf den Friedhof gegangen und haben Grabsteinsprüche zu dem Thema, also Gewissheit und Hoffnungslosigkeit, ausgesucht. Und wir werden jetzt einige sagen und Sie könnten sich ja dann selber überlegen, wo diese einzuordnen sind. Ach, so schnell und ungeahnt hat der Tod dich uns genommen. Ist einst unser Weg gebahnt, werden auch wir zu dir kommen.
Christus lebt.
Verlorenes Glück.
Weinet nicht an meinem Grabe, gönnet mir die ewige Ruhe, denkt, was ich gelitten habe, ehe ich schloss die Augen zu.
Herr, dein Wille geschehe, gelobt sei Jesus Christus.
Fürchte dich nicht, glaube nur.
Jesus spricht, ich lebe und ihr sollt auch leben.